Hallo, das ist 9 glückliche Monate, dein Schwangerschaftspodcast von Kelea. Du hast 1000 Fragen rund um die Schwangerschaft, aber wenig Zeit zu lesen, oder du bekommst unzählige ungebetene Tipps, aber weißt nicht, was für dich passend ist, dann bist du hier genau richtig. Wir wollen, dass du deine Schwangerschaft entspannt und sorglos genießen kannst und du zuversichtlich auf die Geburt blickst. Mein Name ist Sarah Mückenburg. Ich bin Mitgründerin von der Kelea Schwangerschafts-App und zweifache Mama. In diesem Podcast spreche ich mit ausgewählten Experten über die wichtigsten Themen in der Schwangerschaft. Heute geht es um das Thema Resilienz bzw. unsere Fähigkeit, Krisen zu bewältigen. Wir sind gerade im zweiten Lockdown der Corona-Pandemie mit alarmierenden, steigenden Fallzahlen und daher dieses Thema eine ganz besondere Relevanz. Viele werdende und frisch gebackene Eltern sind besorgt, wie sie mit dieser Situation umgehen sollen. Schon im Lockdown ab März war es für viele schwangere und junge Mütter nicht so einfach. Die Zustände an den Kliniken, die Unsicherheit und ob der Partner mit zur Geburt konnte oder ob Besuch im Wochenbett möglich war, all diese Dinge haben bei vielen zu sehr viel Stress geführt. Damit wir lernen, mit dieser und anderen Krisen besser umzugehen, ist es wichtig, unsere Resilienz zu stärken. Aber wie geht das? Das erfahren wir heute von der Resilienztrainerin Leandra Vogt. Herzlich willkommen, liebe Leandra.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Ich weiß, dass du alle Hände voll zu tun hast. Du beschäftigst dich ja selbst seit Jahren mit dem Thema Resilienz, bist Gründerin und Geschäftsführerin vom Club der starken Mütter und mit eigenem Podcast und selbst zweifache Mama. Und du bist sozusagen Resilienz-Vollprofi. Der Begriff Resilienz ist ja echt in letzter Zeit so gefühltermaßen zum Modewort geworden. Was verbirgt sich genau dahinter?
Genau, also erstmal vielen lieben Dank für die nette Vorstellung. Resilienz, was verbirgt sich hinter diesem Wort? Ich erkläre das immer ganz gerne mit so einem Zitat. Es heißt, fall 7-mal hin, steh 8-mal auf. Vielleicht habt das die ein oder andere Zuhörerin auch schon mal gehört. Mhm. Und mit der Resilienz beschreiben wir diese innere Stärke, diese Kraft, diesen Mut, diesen Lebenswillen, den wir aufbringen, um selbst nach dem 7. Mal hinfallen, obwohl wir das schon immer und immer wieder gespürt haben, diesen Schmerz und die Enttäuschung darüber, trotzdem wieder aufzustehen und vollen Lebensmutes dann weiterzugehen auf unseren beiden Beinen. Und der Begriff der Resilienz, der beschreibt diese innere Stärke, diese innere Kraft, die wir aufbringen, um eben dann, um das mal aufs Familienleben zu übersetzen, trotz Alltagsstress, schnelllebigen Alltag, vielleicht Druck in der Schule, im Kindergarten, Zeitdruck, und alle Mütter werden den Mental Load kennen, die ein oder anderen Väter sicherlich auch, dass wir trotz dieser Belastungen in eine innere Kraft finden können, durch die wir genug Ressourcen haben, durch diese Zeit durchzukommen, ohne dass wir eben in Depression verfallen oder einige Mütter kennen vielleicht auch so eine ständige Erschöpfung, also so einen ständigen Erschöpfungszustand, ja, der ganz oft auch im richtigen Burnout endet. Mhm. Und Resilienz ist quasi das Gegenteil davon, das Gegenteil von Trauma, das Gegenteil von langfristigen Belastungen und den daraus resultierenden Störungen, ja, ist ein bisschen ein krasses Wort, aber genau. Und dieser Begriff ist noch relativ neu. Seit den 50er Jahren gibt es, da gab es so diese Pionierstudie, die wurde auf Hawaii durchgeführt, wo ein Forscherteam einen kompletten Geburtsjahrgang von Kindern bis ins Alter begleitet hat. Mhm. Und das war nicht das Hawaii, was wir uns jetzt vielleicht alle wehmütig in Corona-Zeiten vorstellen, mit Sommer, Sonne, Strand und mehr, sondern das war ein sozialer Brennpunkt, wo wirklich, wirklich schwere Krisen und Belastungen an der Tagesordnung waren für viele Kinder. Und das Forscherteam hat eben festgestellt, dass es eine bestimmte Gruppe von Kindern und dann später Erwachsenen gab, die zwar ähnliche und teilweise auch exakt die gleichen Belastungen erlebt haben, aber trotzdem ein Leben in Freude, in Fülle, in Gesundheit, in Bildung bestritten haben. Und die haben sich eben gefragt, so was war denn da los? Ja. Also warum ging es denn manchen besser als den anderen, obwohl die eigentlich unter denselben Umständen aufgewachsen sind? Mhm. Und daraus haben sich dann eben bestimmte Haltungen und Fähigkeiten erschlossen, die diese Menschen gemeinsam hatten. Und die bezeichnet man eben als die Resilienzschlüssel, die Ressourcen, die dazu führen, dass man eben diese innere Stärke entwickelt und beibehalten kann.
Also man ist tatsächlich damals von den Kindern ausgegangen.
Ja, also man hat die 40 Jahre lang und mehr beobachtet. Mhm. Und es war dann eben so, dass leider sind dann eben manche auch früher gestorben, wurden drogenabhängig. Ne? Also das war halt wirklich eine Langzeitstudie. Und genau, bei denen hat sich eben gezeigt, dass sie, ne, also alle haben den Schmerz erfahren, also eine bestimmte Gruppe, ne, nicht alle von den Kindern, es waren irgendwie knapp unter 700, mhm. Nicht jedes Einzelne, aber es gab eine bestimmte Gruppe, ich glaube, das war ein Drittel oder zwei Drittel, die eben in so einem sozialen Brennpunkt gelebt haben und die haben alle Drogen, Gewalt, Missbrauch erfahren oder im engeren Umfeld gesehen und manche von denen sind eben leider auch diesen Weg gegangen. Manche von denen haben aber eine glückliche Beziehung geführt, geheiratet, selber Kinder bekommen, sind den Weg eines hohen Bildungsstandes gegangen. Und genau, da haben die Forscher das erste Mal dann übrigens auch, oder nicht zum ersten Mal, aber das war so ein ausschlaggebender Punkt auch in der Resilienzforschung, dass nicht mehr geguckt wurde, was läuft denn schief und warum läuft es schief, sondern dass geguckt wurde, was läuft denn gut und warum läuft es gut.
Das ist ja mega, mega spannend.
Ja, genau. Also der lösungsorientierte Ansatz, der sich übrigens dann auch in diesen Resilienztrainings, in der Resilienzförderung zeigt, der hat sich da sogar schon auch in der Forschung abgezeichnet. Und genau, war super, super spannend.
Also daraus, dass man gesehen hat, was funktioniert gut, daraus hat man dann eine ganze Methode, um diese Eigenschaften zu befördern, damit es besser läuft. Da hat man dann diese Methode daraus kreiert sozusagen.
Ja, also das war übrigens die Kauai-Studie, ganz wichtig mal gehört zu haben, wenn man sich mit Resilienz beschäftigt. Das war so die Pionierstudie. Danach schlossen sich noch einige Studien an, zum Beispiel die Mannheimer Risikokinderstudie, ist auch eine relativ bekannte im deutschsprachigen Raum. Und aus dieser Fülle von Studien und Ergebnissen hat sich eben eine Art Konzept gezeigt, was man die 7 Säulen der Resilienz nennt. Aber auch, wenn man von denen abschweift, das hat sich eben gezeigt, es gibt bestimmte Risikofaktoren und es gibt bestimmte Schutzfaktoren, die entweder die innere Stärke an der rütteln können, ja, das sind die Risikofaktoren, das sind eben so Sachen wie Stress, chronische Armut, Gewalt in der Familie, Gewalterfahrungen generell, aber auch so innere Sachen wie ein niedriges Selbstwertgefühl, keine Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Das sind alles Dinge, die können daran rütteln. Mhm. Und dann haben sich aber eben auch diese Schutzfaktoren gezeigt, die ganz klar gezeigt haben, dass also die Kinder und Menschen, die resilient reagiert haben in bestimmten Situationen, bei denen waren diese Schutzfaktoren gegeben. Nicht immer alle, ne? Also nicht immer alle gleichzeitig, aber sie waren da. Und das waren dann eben Sachen wie Akzeptanz, Selbstwirksamkeit, Optimismus und eine Lösungsorientiertheit. Genau, und aus dieser Fülle von Studien ist eben hat sich das erschlossen, dass es diese bestimmten Punkte gibt, die sich immer wieder gezeigt haben.
Mhm. Also das ist nicht jedem so direkt in die Wiege gelegt. Das ist nicht entweder man hat's oder man hat's nicht, sondern das ist wirklich erlernbar, ja?
Ja, also so wie wir zur Welt kommen, da gibt's noch nicht so eine ganz klare Studienlage. Es ist auf jeden Fall schon so, dass ein Temperament, ne, also wir kommen mit verschiedenen Temperamenten auch zur Welt, dass die schon Einfluss haben können. Es gab mal Diskussionen darüber, ob männlich und weiblich, ob es da Unterschiede gibt. Da aber ganz interessant zu wissen, das habe ich von der Christina Bern.
Wer ist das?
Das ist eine Bestseller-Autorin. Also ich bin auch nicht in allen Punkten, stimme ich ihr nicht in allen Punkten zu. Aber in dem Punkt hatte sie auf einem Vortrag gesagt, dass es erst danach aussah, als wären Frauen resilienter. Was sich dann aber später herausgestellt hat, war, dass Männer, warum auch immer, in These aufgrund der Sozialisierung, mit ihrem Schmerz eher ins Außen gehen. Und sich dann halt gezeigt hat, sie wurden eher aggressiv oder straffällig. Und bei Frauen hat sich das eben nicht so gezeigt. Was da aber dann eher der Fall war, was sich erst später gezeigt hat, war, dass sie ihren Schmerz nach innen gerichtet haben oder ihr Leid nach innen gerichtet haben. Das waren dann Depressionen oder selbstzerstörerische Gedanken oder auch Handlungen.
Das ist sehr spannend, ja.
Ja, total.
Dann kommen wir doch nochmal auf die Frauen genauer zu sprechen, denn du fokussierst dich ja auch im Club der starken Mütter besonders auf die Frauen und noch mehr sogar auf die Mamas. Weshalb ist denn das Thema Resilienz speziell für Mütter so wichtig?
Also das hat aus meiner Perspektive ganz, ganz viele Gründe und das habe ich quasi in meiner eigenen Mutterschaft so erlebt und es hat sich auf meinem Lebensweg so gezeigt. Ich habe mich, bevor ich Mutter wurde, schon längst mit dem Thema Resilienz auseinandergesetzt und dazu geforscht und bin dann selber Mama geworden.
Das hat dir bestimmt geholfen, oder?
Das hat total geholfen. Also letztendlich baut ja meine komplette Arbeit darauf auf. Ich habe natürlich am eigenen Leib gemerkt, was es alles für Herausforderungen in der heutigen Zeit auch gerade mit sich bringt, Mama zu werden. Und es gibt so viele Themen, auf die sind wir, ich möchte jetzt mal meinen, aufgrund unserer Geschichte noch gar nicht vorbereitet worden, ja, wo wir heute viel, viel freier drüber sprechen können. Aber es wird halt noch gar nicht gemacht und da sind wir gerade erst dabei, beispielsweise, dass du, wenn du eine Mama bist und schwanger bist und es für dich sich einfach nicht stimmig anfühlt, wenn Menschen ungefragt deinen Bauch streicheln, dass du Nein sagen darfst und nicht das brave, artige Mädchen sein musst, ja, was dann quasi hinhält und sich in den eigenen Werten übergeht. Und schon bei solchen Kleinigkeiten fängt es aus meiner Perspektive in der Mutterschaft an, dass man sich selber ganz neu erlebt. Ja, also der Körper macht auf einmal etwas, worüber man selber gar nicht so eine richtige Kontrolle hat. Also man hat eine komplett neue Körperwahrnehmung und man sieht diese Verantwortung, die auf einen zukommt oder in der man auch schon drin ist, ja, für einen kleinen Menschen, ja, dass man einen kleinen Menschen durchs Leben begleitet und nun dafür verantwortlich ist, wie das Leben bis zu einem bestimmten Punkt aussieht. Und da kommen ganz, ganz viele Themen hoch. Ja, schon alleine unsere eigenen Themen. Susanne Mirau hat das in ihrem Buch total schön beschrieben. In ihrem Buch Mutter sein schreibt sie, dass in dem Moment, wo wir Mama werden, wird ganz oft gesagt, fängt ein neues Leben an. Was aber eigentlich anfängt, ist so eine Art Zeitreise in zwei Richtungen. Wir treten so einen neuen Lebensweg an, ja, von der Frau zur Mutter und gleichzeitig machen wir aber auch eine Reise in die Vergangenheit, weil uns plötzlich bewusst wird, ah, wie war das denn eigentlich, als ich ein Baby war? Wie hätte meine Mama das gemacht? Und nicht selten zeigen sich dann da Dinge, die man selber entweder gar nicht so weitertragen möchte oder man erinnert sich nicht mehr dran. Und das kann super aufwühlend sein. Und da können für uns als Mama diese Resilienztrainings so unfassbar erleichternd sein und uns so stärken für alles, was noch kommen mag. Weil der andere Punkt ist natürlich, je älter dann die Kinder werden, oder eigentlich fängt es auch schon mit dem Schlafmangel an, ne, wenn die Babys sind. Unsere Kinder bringen natürlich auch ihre Themen und ihre Herausforderungen mit sich und wir wollen sie natürlich bestmöglich durch das Leben begleiten. Wir haben aber leider nicht immer in der Hand, ob unsere Babys und Kinder auch mal Erfahrungen machen, die schmerzlich sein können. Nicht immer ist das in unserer Hand. Was aber in unserer Hand liegt, ist, dass wir für sie der sichere Ort und der sichere Hafen sind, die ihnen genug innere Stärke mitgegeben haben, um eben auch diese Seiten des Lebens bewältigen zu können.
Ja, wie wirkt sich denn so ein Mangel an Widerstandsfähigkeit bei Müttern aus? Du hast ja vorhin schon
das kann man nicht so pauschal sagen. Das kann man so pauschal nicht sagen, weil wir natürlich alle unfassbar individuell sind. Und noch hinzu kommt, was auch super wichtig ist zu sagen, dass, also man ist nicht einmal resilient, hat es irgendwie gelernt und dann kann kommen, was will, man schafft es immer. Sondern es ist ein total dynamischer Prozess und es kommt immer darauf an, wie wir in unseren Ressourcen aufgestellt sind. Und deswegen ist allein das Bewusstsein darüber schon so wichtig. Es kann, ich nehme immer den Herbert ganz gerne als Beispiel.
Herbert?
Ja, ich stelle dir kurz den Herbert vor. Der Herbert ist ungefähr 50 Jahre alt und hat seinen Job verloren, in den er irgendwie 30 Jahre lang gearbeitet hat. Und in ihm zeigt sich, und es war ganz plötzlich, und in ihm zeigt sich jetzt natürlich die existenzielle Angst, wie finde ich überhaupt nochmal einen neuen Job und die Umstellung, und darauf war er nicht gefasst. Und er hat aber seine Ehefrau und fühlt sich in dieser Beziehung total aufgefangen und ist ein super Vertrauensverhältnis da und sie hört ihm zu und vielleicht schreiben sie gemeinsam dann Bewerbungen. Und dieser Jobverlust, der eine andere Person vielleicht in die totale Verzweiflung treiben könnte und wo sich ein anderer Herbert vielleicht irgendwie dem Alkohol hingeben würde, diese Situation hat Herbert dann gemeistert. Dann stirbt aber 2 Jahre später seine Ehefrau. Und er verkraftet das überhaupt nicht. Seine größte Ressource ist, das ist natürlich jetzt ein super trauriges Beispiel und sehr extrem.
Ne? Und ausgedacht, oder?
Und ausgedacht, natürlich. Was ich damit aber zeigen möchte, ist, dass es gibt immer so dieses Bild vom Regenschirm bei der Resilienz. Ja, irgendwie man hat da jetzt die Resilienz in der Hand und wird nicht mehr nass. So ist es aber nicht. Auch Menschen, die resilient sind, werden immer mal wieder nass. Was die aber machen, ist, dass sie sich ihren Föhn zur Hand nehmen und sich danach wieder trocken föhnen. Und in jeder Situation ist es anders. Hat man jetzt einen Föhn dabei oder braucht man ein Handtuch? Und je nachdem, wie man aufgestellt ist, so besteht dann auch die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit, resilient zu reagieren. Und das ist mir auch nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, weil das, ich finde es immer schwierig, wenn man das so als Allheilmittel und darstellt und wir jetzt alle denken, wir müssen XY machen und dann kann das Leben uns nichts mehr anhaben. Es ist eigentlich viel eher das Thema der Resilienz und gerade auch in Bezug auf die Familie, dass wir es uns als Mama und auch unseren Kindern erlauben, den Schmerz des Lebens zu spüren, weil er ist ja nun mal da. Es kann immer mal passieren. Und wenn das der Alltagsstress ist und wenn das der Zeitdruck ist.
Und wenn es Corona ist.
Und wenn es Corona ist, genau. Es kommt. Und es kommt nicht darauf an, das nicht zu spüren oder so zu tun, als wäre nichts und als könnte
einfach mal ein Weinchen trinken und dann ist wieder alles gut.
Genau. Sondern viel eher sich zu erlauben und hinzuschauen und zu sagen, ja, das ist gerade richtig anstrengend für mich und ich merke, das zapft mir Energie. Und dann zu wissen, was kann ich denn jetzt tun, um meine Energie wieder aufzufüllen oder an wen kann ich mich denn wenden, wo ich weiß, der kann mir jetzt in bestimmten Punkten helfen.
Jetzt möchte ich aber trotzdem nochmal, auch wenn du es im Grunde genommen schon beantwortet hast, aber nochmal wissen, warum richtest du dich jetzt speziell an die Mütter und nicht zum Beispiel an Eltern im Allgemeinen? Du sagtest ja, das ist für Männer auch ein Thema. Oder genau. Glaubst du, das ist für die Papas nicht ganz so wichtig?
Doch, das ist total. Also natürlich ist das für uns alle, also das ist für uns alle absolut Thema und natürlich auch sowohl für unsere Mädchen als auch für unsere Jungen. In meiner Arbeit mit dem Club der starken Mütter ist es einfach so, dass es sich für mich mit meinen Klientinnen herausgestellt hat, dass es bestimmte einfach Punkte und Bereiche gibt in der Mutterschaft, die eben wir als Frau durchleben aufgrund unserer Sozialisation, die Geschichte, die wir in uns tragen, aufgrund allein der körperlichen Veränderung.
Ja, was du auch schon gesagt hast, ne? Auch mit diesem Bauch anfassen, darf ich jetzt sagen, dass ich das nicht möchte oder muss ich jetzt höflich bleiben?
Und Männer sowas. Und Papas haben natürlich auch ihre Themen, ja. Also da ist es dann vielleicht, dass sie den ganzen Tag arbeiten, außer Haus sind und ihre Kinder total vermissen, das Gefühl haben, was zu verpassen, das Gefühl haben, dass sie ihre Partnerin total vermissen und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. ne, da zeigen sich auch Herausforderungen, oft andere, auch nicht immer. Ne? Also mir ist es auch ganz wichtig, es gibt natürlich auch das 50-50-Modell, da ist der Papa nicht den ganzen Tag weg und die Mama zu Hause. Das ist natürlich höchst individuell. Für mich in meiner Arbeit hat es sich einfach so rausgestellt, dass es Sinn macht, und ich bin auch einfach der Freude gefolgt und habe diesen Raum speziell für Mütter gegründet. Ich behalte es mir aber vor, auch noch einen Raum für Papas zu gründen. Und in meinen 1-zu-1-Beratungen sind natürlich Papas auch genauso wie Mamas eingeladen und auch da.
Sehr schön. Wir haben ja jetzt kürzlich den Hey Papa Geburtsvorbereitungskurs für Papas rausgebracht, und da habe ich in diesem Zuge super viel mit Vätern, frischgebackenen Vätern, werdenden Vätern, Papa-Blogger, Papa-Experten gesprochen, und da sind ja ähnliche Themen, aber nochmal anders, und ich glaube, also gerade, ne, wo es jetzt losgeht, dass Väter doch auch mehr Elternzeit nehmen, dass es für die ein super wichtiges Thema ist, weil die auch an bestimmte emotionale Themen vorher gar nicht so rangekommen sind.
Ja, das stimmt. Interessanterweise ist auch so das Thema Resilienz und Resilienzförderung so im Unternehmensbereich auch im deutschsprachigen Raum total das Thema schon.
Ja.
Und alle wissen, dass es total sinnvoll ist, ne, die Mitarbeiter, die Ressourcen der Mitarbeiter zu stärken, damit sie auch dann, wenn es mal hart auf hart kommt, durchhalten. Und ich habe eben selber in meiner Mutterschaft und in meiner Arbeit gespürt, dass diese Erkenntnisse und diese Tools, davon bin ich überzeugt, an den Anfang unseres Lebens gehören und in die Familie gehören. Genau. Mhm. Und da natürlich dann eben genauso wie an Mamas auch an Papas, selbstverständlich.
Ja, es ist super spannend, das zu beobachten, auch gerade jetzt in dieser Corona-Zeit. Ne? Mhm. Wie geht da jeder mit dieser Herausforderung eigentlich um? Deswegen glaube ich, das ist wirklich gerade derzeit für alle super, super wichtig. Klar, die Eltern, da wollte ich nachher nochmal drauf zurückkommen, die standen natürlich jetzt so ein bisschen in vorderster Front. Wir sind jetzt gerade ja in dem zweiten Lockdown schon. Jetzt ist es ein bisschen sanfter für Eltern, wenn die Schulen offen sind, die Kitas sind offen. Ja, nichtsdestotrotz, es ist ein super wichtiges Thema. Sag mal, welche Schritte gibt es denn jetzt eigentlich? Sagen wir mal, da kommt jetzt so ein Riesenregen und ich bin da gar nicht drauf vorbereitet. Ich habe jetzt gar noch nicht mal einen Regenschirm dabei. Welche Steps helfen mir da in der Situation?
Also grundsätzlich erstmal nochmal vorab, so ob wir resilient sind oder nicht, das zeigt sich immer erst dann, wenn die Herausforderung schon da ist, blöderweise. Mhm. Also so ein Resilienztraining funktioniert immer präventiv. Das heißt, wir stellen uns vorher so auf, dass wir genug in unserem Rucksack mit drin haben. Also du gehst quasi spazieren, und ob jetzt ein Regen kommt oder nicht, du hast auf jeden Fall einen Föhn dabei, ein Handtuch dabei, so. Und es gibt, das habe ich vorhin schon mal angesprochen, das Konzept der 7 Säulen der Resilienz. Mhm. Ich habe in meiner Arbeit und auch in meinem Studium noch eine 8. Säule sozusagen herausgefunden und habe ein eigenes Konzept entwickelt, das heißt die 8 Schlüssel zur inneren Stärke für dein Kind und dich. Mhm. Und ich kann die einmal kurz benennen. Das ist einmal die Akzeptanz, der Optimismus, die Selbstwirksamkeit, die Eigenverantwortungen, es sind die Beziehungen, einer der wichtigsten Faktoren, wenn wir von unseren Kindern und von Familie sprechen. Es ist die Lösungsorientierung, das Zukunftsplanen, und die Nummer 8, was ich noch festgestellt habe, ist das Kohärenzgefühl.
Mhm. Kannst du da einmal kurz die Selbstwirksamkeit und das Kohärenzgefühl erklären, weil alles andere, denke ich, ist ziemlich klar.
Gerne. Also die Selbstwirksamkeitsüberzeugung ist die innere Haltung und die innere Überzeugung davon, dass wir selber einen Einfluss auf unser Leben nehmen können. Das ist quasi das Gegenteil von der Opferhaltung. Also wir erleben uns nicht als Opfer des Lebens, ja, als leidvollen Träger des Schicksalsschlags, sondern wir wissen, dass wir etwas in unserem Leben bewirken können. Und diese Überzeugung, die ist ganz, ganz vielen von uns bereits in der Kindheit abtrainiert worden, weil Sachen wie Gehorsam und Züchtigung und Abhärtung allein schon geschichtlich bei uns so fest verankert waren, dass wir ganz oft das Gefühl haben, wir können eigentlich nichts machen und wir sind den Sachen ausgeliefert.
Ja.
Und das ist gerade in der Familie einfach ganz, ganz wichtig, da mal hinzuschauen und zu gucken, was sind denn eigentlich meine Stärken? Wo habe ich denn eigentlich in meinem Leben schon mal was geschafft? Ja, wenn wir uns mal zurückerinnern und unser Leben durchlaufen und uns fragen, wo gab es denn eigentlich schon mal schwierige Momente? Was hat uns denn schon mal, welches Erlebnis war schon mal so schmerzlich für uns im Leben? Und was haben wir geschafft und vor allem, wie haben wir das geschafft? Dann bekommen wir so ein erstes Gefühl davon, was es eigentlich bedeutet, selbstwirksam in unserem Leben zu sein, das zu bewerkstelligen. Und bei unseren Kindern können wir das schon ganz, ganz früh fördern, aha, indem wir sie beispielsweise ganz banal mit im Haushalt einbeziehen und ihnen das Gefühl geben, dass sie selber Teil im Haushalt sein dürfen, dass sie selber mitbestimmen dürfen, zum Beispiel wie ihr Kinderzimmer aufgestellt ist, ne, wo möchtest du das Regal haben? Aber ganz wichtig natürlich ohne Druck, ne, weil das ist ja dann wieder nicht selbstwirksam. Das können wir durch so Sachen machen wie, manchmal äußern sie irgendwie, ja, ich habe gekleckert. Und dann, ja, was können wir denn da machen? Ne, anstatt als Mama sofort loszurennen oder auch als Papa sofort loszurennen und einen Waschlappen zu holen und es wegzumachen für das Kind, können wir sagen, ah ja, stimmt, das sehe ich. Was können wir denn da machen? Und dem Kind den Raum zu geben, selber auf Ideen zu kommen. Vielleicht holt er sich dann auch nicht den Lappen, sondern nimmt dann, weiß ich nicht, irgendwie das Kuscheltier. Ist dann vielleicht jetzt erstmal nicht die beste Entscheidung für uns. Aber es hat das Gefühl, okay, es hat jetzt selber
eine Lösung gefunden.
Ja. Ja. Genau, es hat selber die Idee gehabt, um diesen Fleck eben wegzuwischen. Und so gibt es natürlich unzählige Möglichkeiten. Und es kommt einfach viel eher auf diese Haltung drauf an, dass wir dieser Haltung Raum geben. Für die Selbstwirksamkeit. Mhm. Und jetzt gerade in Bezug auf Corona ist das für uns natürlich alle total das Thema, mhm, weil wir uns in unserer Selbstwirksamkeit total beschnitten fühlen, ne? Weil wir jetzt nicht die Kontrolle darüber haben, wo welches Virus sich wie jetzt ausbreitet, natürlich im weitesten Sinne, ne? Und all die Maßnahmen sich für ganz viele von uns, dass wir unsere Kinder beispielsweise im ersten Lockdown nicht in den Kindergarten bringen konnten, obwohl wir es wollten, dass wir ganz viele Paare, ne, dass wir unsere Ruhe haben wollten, aber zusammen dann auch noch im Homeoffice uns auf der Pelle sozusagen gesessen sind.
Ja, man fühlt sich eher in der Opferrolle dann sozusagen.
Ja,
ne?
Genau. Das ist total das Thema gerade. Und da dürfen wir uns aus meiner Sicht alle gerade eingeladen fühlen, mal in uns hineinzuspüren und zu hören, ja, das ist gerade eine Sache, die stört mich tierisch oder es schmerzt mich tierisch oder es, ich bin so abgenervt von meinem Partner, weil ich den 24/7 noch sehe und die Kinder tanzen um uns rum und wir müssen auch noch arbeiten. Mhm. Was kann ich gerade tun, um diese Situation für uns erträglicher zu machen? Nicht, wie muss es eigentlich sein oder wie wäre es jetzt perfekt oder was geht jetzt halt gerade nicht, sondern was kann ich jetzt gerade tun, um uns die Situation zu erleichtern?
Also da muss man sehr kreativ sein eigentlich.
Auf jeden Fall. Da darf man kreativ sein.
Darf man sogar auch kreativ sein, ja. Genau. Ja, spannend. Genau. Erzähl doch mal deine neue 8. Säule, nicht neu, aber die, die du sozusagen noch definiert hast.
Genau. Ja, das hat sich so tatsächlich in meiner Arbeit erschlossen. Das Kohärenzgefühl bezieht sich auf die Salutogenese von Antonovsky. Das ist ganz, ganz kurz runtergebrochen. Ist es so etwas wie, ich bin überzeugt davon, dass im Leben alles so kommt, wie es kommen soll. Dass man das Gefühl hat, das Leben ist irgendwie so in sich stimmig. Dass man so ein bisschen von oben auf alle Herausforderungen gucken kann und denkt, okay, ja, das war schmerzhaft. Es hat mich aber dahin geführt, wo ich jetzt bin und so ist es gut. Oder ich habe durch diese Erfahrung das und das für mich gelernt oder festgestellt oder mich weiterentwickelt. Oder es hat sich daraus etwas ergeben, was für mich heute total wichtig ist. Also es ist so ein bisschen das Gefühl von Stimmigkeit. Und ganz oft spielen dann eben auch so oder können spirituelle Erfahrungen mit reinspielen. Ich habe beispielsweise, ich weiß leider jetzt gerade, ist mir der Titel entfallen, aber es gibt ein Buch von einer Lehrerin, die in einem sozialen Brennpunkt gearbeitet hat. Und ich vergesse diese eine Geschichte nicht von einem Mädchen. Das hat häusliche Gewalt sehr, sehr sehr präsent erlebt und sehr schmerzhaft miterlebt. Der Vater hat ihre Mutter wirklich unter hoher Gewalteinwirkung immer geschadet. Und in diesem Buch wird beschrieben, dass es immer diese Situationen gab, wo die Schreie angefangen haben und wo sie die Schläge gehört hat. Und dann ist dieses Mädchen in ihr Zimmer gegangen, hat die Tür zugemacht und hat sich unter ihrer Decke versteckt und hat angefangen, mit Gott oder Schutzengeln zu sprechen. Mhm. Und es hat ihr, so schmerzhaft diese Situation ist, und natürlich hat es der Mutter in dem Fall nicht geholfen, natürlich hat es den Schmerz nicht weggemacht, aber es war für das Mädchen erträglicher. Sie hätte natürlich auch irgendwie weinend daneben sitzen können, oder ich weiß nicht, was ist, es ist ein sehr, sehr krasses Beispiel, ne? Aber es wird deutlich, dass diese Verbindung zu etwas, was immer da war, was über das Mädchen gewacht hat, was für das Mädchen zu jeder Zeit verfügbar war, hat sie durch diese schmerzhafte Situation getragen. Und Gott sei Dank, ich gehe jetzt mal davon aus, dass solche krasse Erfahrungen nicht der Familienalltag bei uns sind. Gleichzeitig kann aber diese Idee im Kern uns natürlich auch helfen, ja, weil Schmerz ist Schmerz und es kann sich unfassbar schmerzhaft anfühlen, so ein Mental Load mit sich zu tragen oder wirklich chronisch erschöpft und übermüdet zu sein, das Gefühl zu haben, funktionieren zu müssen, ja, das kann unfassbar schmerzhaft sein, oder auch das eigene Kind mal angeschrien zu haben, obwohl man das eigentlich gar nicht möchte, vor allem in so Sachen wie Autonomiephase und so wird das für ganz viele Eltern präsent und Thema.
Ja, oder und jetzt eben durch diese extreme Belastung, die viele Familien auch erfahren haben in diesem längeren Lockdown im Frühjahr, wo es ja tatsächlich leider auch zu viel häuslicher Gewalt auch kam, ne?
Richtig. Mhm. Und ich möchte nicht sagen, dass es eine Lösung ist. Und ich möchte auch nicht sagen, dass es darum geht, diesen Schmerz zu beschwichtigen oder überhaupt, dass es passiert ist, zu beschwichtigen. Ja, es gibt da natürlich zu keinem Zeitpunkt irgendeine Form der Rechtfertigung dafür. Was die Resilienz aber macht, ist, uns diesen Schmerz zwar spüren zu lassen, aber nicht im Leid stecken zu bleiben. Weil wenn wir uns nämlich, ich nehme jetzt mal das Beispiel, wir haben unser Kind angeschrien, ja, wir haben super schlechtes Gewissen. Unser Kind hat vielleicht geweint, hat sich total erschreckt, dass wir geschrien haben. Und dann sitzen wir da und verurteilen uns und sind sauer auf uns selbst und weinen. Ja? Dann können wir entweder uns dem hingeben und darin verharren und der Überzeugung sein, wir sind jetzt eine schlechte Mutter und machen eh alles falsch. Was dann aber wahrscheinlich zur Folge haben wird, dass wir in so einen Teufelskreislauf geraten und aus dieser Energie heraus dann immer gereizter werden. Was wir aber auch machen können, ist, uns zu erlauben, hinzuschauen, zu sagen, ja, wir haben jetzt gerade was gemacht, das war richtig daneben, das war entgegen unserer Werte. Wir sind traurig darüber, wir erlauben uns die Trauer, wir erlauben uns auch die Wut, ja, auf unser Verhalten. Und dann haben wir aber das Gefühl, okay, es muss ja irgendwie in sich stimmig sein und es muss ja irgendwas geben, was jetzt dafür gesorgt hat, dass ich die Erfahrung gemacht habe. Und dann dürfen wir in die Eigenverantwortung gehen und gucken, okay, was habe ich denn jetzt aus dieser Situation gelernt? Was kann ich denn mitnehmen? Ah, ich habe gelernt, erstens, ich habe was getan, was nicht meinen Werten entspricht. Was sind denn eigentlich meine eigenen Werte? Können uns darauf fokussieren. Und wir können schauen, ich habe geschrien, weil, ich weiß nicht, ich war super müde und es war super laut, es war mir zu laut und ich habe vielleicht nicht früh genug dafür gesorgt, dass ich meine Ruhe bekomme. Und da ist auch wieder die Eigenverantwortung und die Selbstwirksamkeit. Ja, wenn wir uns selber so wahrnehmen, dass wir gereizt sind oder dass uns was zu laut ist oder dass wir zu müde sind, dann können wir uns fragen, was kann ich denn jetzt gerade tun, um dieses mein Bedürfnis wahr und ernst zu nehmen, damit ich eben nicht in diese prekäre Situation komme, wo einfach die Lichter durchknallen.
Dann ist es doch eigentlich auch wieder also eine Kohärenzerfahrung, wenn ich sozusagen diese Situation, die ich nicht selber verursachen wollte, aber wenn ich da durchgehe und sage, oh, ich habe hier echt was über mich gelernt, ich muss nächstes Mal präventiv besser für mich sorgen, oder? Ist das dann auch Kohärenz? Ja,
also es kommt darauf an, was du daraus machst, würde ich sagen. Es kommt immer darauf an, welche Haltung wir in uns tragen. Und das ist dann entweder die resiliente Haltung, die uns durch diese schmerzvollen Momente trägt, oder eben nicht. Und durchaus würde ich sagen, dass das ein Gefühl der Stimmigkeit ist, wenn ich für mich und mein und auch die Zukunft meiner Mutterschaft erkenne, oh krass, es gibt Momente, da bin ich so gereizt und ich traue mich vielleicht gar nicht, für mich zu sorgen, weil ich gelernt habe, eine Mutter muss sich aufopfern. Aber es passt für mich nicht mehr, weil dann tue ich Dinge, die nicht meinen Werten entsprechen. Dann laufe ich vielleicht etwas hinterher, was so den Anforderungen der Gesellschaft entspricht, nämlich eine Mutter muss sich aufopfern, eine Mama muss immer für alle sofort da sein. Aber dann bin ich total fies und gereizt und bin nicht die liebevolle, gut gelaunte Mama und vor allem auch die offene Mama, die meinen Kindern vorlebt, was es bedeutet, gut auf sich zu achten.
Ja, das Bild, was man von sich selber hat, ist ganz entscheidend, ne?
Richtig.
Was rätst du denn Eltern eigentlich? Also im Lockdown, in dieser Situation, wo man sich doch in der Opferrolle so ein bisschen fühlt, weil man es einfach nicht anders machen kann. Man ist den ganzen Tag mit den Kindern zu Hause und dann noch ständig die schlimmen Nachrichten, dass die Corona-Zahlen immer weiter steigen. Wie kann man sich da nicht von der Panik anstecken lassen?
Also grundsätzlich ist hier, glaube ich, der allerwichtigste Schlüssel, der erste Schlüssel aus meinem Konzept, nämlich die Akzeptanz, weil ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, jetzt gerade auch im Sinne der Resilienz zu vermeiden, in die Panik zu geraten oder in die Angst zu geraten, sondern uns zu erlauben, in so einer Situation, ich meine, weltweite Pandemie, wer hat sowas schon mal erlebt? Ich glaube, keiner von uns.
Nee, spanische Grippe waren wir nicht dabei.
Ja, das ist für uns alle so unsicher und neu. Und wie komisch wäre das denn, wenn wir da alle eiskalt durchgehen würden und denken wir so, ja klar, hier Pandemie, kann uns nichts anhaben. Das ist überhaupt nicht menschlich und wir dürfen menschlich sein. Und vor allem in dieser Fülle der Menschlichkeit liegt ja auch unsere Kraft. Und ich glaube, wir dürfen gerade als Eltern auch erstmal in die Akzeptanz gehen, auch gemeinsam mit unseren Kindern und sagen so, boah, weißt du was, das ist ganz schön crazy gerade, auch für Mama und Papa. Das ist total der Wahnsinn, was da gerade passiert. Und wie geht's dir denn damit? Mir geht es damit so und so. Ich habe auch manchmal ein bisschen Angst, weil wenn man sich so das und das durchliest, so ja, da werde ich schon mal unsicher. Was mir immer hilft, wenn ich Angst habe, ist, ne, und dann dürfen wir einmal auf unsere eigene Forschungsreise uns begeben und gucken, was hilft uns denn eigentlich, wenn wir Angst haben? Was hilft uns denn? Ist es die Verbindung zu anderen? Ist es vielleicht der Austausch mit anderen? Ist es vielleicht das Überreden? Ist es vielleicht das Einholen von Informationen, dass wir uns erstmal einmal ganz besonders damit beschäftigen wollen, damit wir unsere eigene Sicherheit über dieses Thema haben? Oder ist es vielleicht dieses Gefühl, ja, der Machtlosigkeit, ja, ich darf nicht mehr in mein Office gehen oder ich darf meine Kinder nicht mehr zu seinen Freunden bringen? Was macht dieses Gefühl mit mir und was kann ich tun, um mich in diesem Gefühl zu halten und was kann ich tun, um in diesem Gefühl, in dieser Situation die Freude zu finden, weil das ist ein ganz, ganz wichtiges Merkmal bei einem resilienten Leben. Wir spüren den Schmerz und die Trauer und die Angst und die Panik, aber wir geben uns ihr nicht völlig hin, sondern wir entscheiden uns, unseren Fokus und unsere Energie für die Dinge aufzuwenden, die uns weiterbringen, die uns helfen, die uns Energie schenken. Und genau das würde ich auch im Corona-Lockdown so machen. Also ich würde mir erlauben, Angst zu haben, auch als Mama natürlich. Und natürlich geht es darum, dass wir auch unsere Ängste und Sorgen nicht über unsere Kinder ergießen. Also die sollen unsere Ängste nicht mittragen. Aber wir dürfen aus meiner Perspektive durchaus zeigen, dass wir menschlich sind und dass wir auch, dass es Momente gibt, wo wir denken so, hui, das ist aber ganz schön viel. Was hilft mir denn, um aus diesem Gefühl herauszukommen? Ah, ich habe das Gefühl, wenn wir uns das zu Hause gemütlich machen mit einer Kerze und uns vielleicht alle bei einem gemeinsamen Essen einmal austauschen, dann habe ich das Gefühl, ich bin geborgen und sicher. Wollen wir das vielleicht alle mal etablieren?
Ja, das ist ganz spannend, sich das zu fragen, ja, was einem hilft und nicht der so einen Schwamm drüber zu machen nach dem Motto, ach, das ist doch alles gut, wir kriegen das schon hin, wenn man selber das eigentlich gar nicht spürt. Ich glaube, das merken die Kinder auch.
Total, ja. Und wir merken das auch selber. Da will ich noch ganz kurz ein Bild erklären oder ein Bild zeichnen, was ich richtig, richtig, richtig perfekt finde für den Schlüssel Akzeptanz. Wir kennen alle die Prinzessin auf der Erbse. Das machen nämlich ganz, ganz viele von uns, speziell die Mamas, weil wir so krass einfach die Erfahrung gemacht haben, dass wir artig sein müssen und funktionieren müssen. So, aber wir sind natürlich Menschen und wir alle haben Gefühle und manchmal sind es Gefühle, die wehtun. Also es ist dann so eine Erbse, ne, der Schmerz, also unsere Trauer, unsere Wut, unsere Frustration. Und dann legen wir, weil wir ja funktionieren müssen, ganz, ganz viele tausende Matratzen obendrauf, damit man diese Erbsen nicht mehr sieht, und legen uns dann als Prinzessin auf der Erbse obendrauf, und irgendwie drückt es im Rücken. Wir spüren es einfach trotzdem, weil weg ist sie nicht. Und was wir im Sinne der Akzeptanz machen, im Sinne von so einem Resilienztraining machen, ist, den Mut aufzubringen, mal all diese Matratzen abzulegen und uns diese Erbse anzuschauen und dann zu überlegen, was mache ich denn jetzt mit der Erbse? Schmeiße ich sie in den Müll? Will ich sie vielleicht kochen? Keine Ahnung. Was kann ich denn mit dieser Erbse machen? Und dann richten wir unser Bett nochmal neu und dann ist die Erbse weg und wir haben endlich mal wieder nach 100 Jahren einen ruhigen Schlaf.
Toll. Das hört sich richtig gut an, besonders für viele frischgebackene Eltern mit dem ruhigen Schlaf.
Ja, genau.
Genau. Das ist eine gute Überleitung. Ich wollte nämlich gerade zu den Kraftquellen kommen, die jeder so für sich hat. Also ruhiger, guter Schlaf ist bestimmt eine. Bei mir sind es ja auch, also als Mama, als Eltern kommt man nicht immer so zu gutem Schlaf. Bei mir ist es zum Beispiel auch Zeit in der Natur zu verbringen. Ja, und wenn man jetzt wie ich mitten in der Stadt wohnt, entweder tatsächlich rauszufahren oder sei es einfach in den Park zu gehen, jetzt sich gerade mal anzuschauen, wie die Blätter sich färben, das sieht ja alles sehr schön aus, und da so in diese Kraft zu gehen. Oder tatsächlich auch die Freundschaften, und wenn man sie gerade nicht alle in Real Life sehen kann, dann ne, zumindest in irgendwelchen Videochats zumindest anrufen, das macht schon mal einen großen Unterschied. Also bei mir ist das natürlich auch mein Yoga, das habe ich über viele Jahre immer wieder so als eine meiner besten Kraftquellen entdeckt, dass ich wirklich in den Körper reingehe, dass ich nicht im Außen bin, sondern ins Innen gehe, meinen eigenen Atem spüre, was mich dann auch so zur Ruhe bringt. Und, apropos Erbse, gutes Essen.
Ja.
Das sind so Sachen, die mich nähren. Wie ist es denn bei dir? Was hilft dir denn eigentlich am allermeisten in dieser Zeit?
Ja, dieser Zeit am allermeisten hilft mir tatsächlich einfach der Austausch, der offene Austausch mit meinem Mann, dass wir uns immer alles erzählen, auch dann, wenn wir irgendwie Schmerz gerade erleben oder uns machtlos fühlen oder so. Das genieße ich sehr. Ich genieße sehr die Verbindung auch zu meinen Freundinnen und den Mamas, die ich kenne, und erlaube mir da auch den Raum, mich digital auszutauschen. Und wenn das nur Sprachnachrichten sind, die man dann im eigenen Tempo nachhören kann und abschicken kann, das genieße ich sehr. Und ich räume regelmäßig meine Zeit mit Kerze, Tee und Jazzmusik ein und gehe einfach in mich. Und ich liebe meine Arbeit über alle Maßen.
Das
ich liebe
merkt
meine Arbeit
man.
Und genieße das sehr. Also immer wenn ich arbeiten kann, bin ich danach auch aufgetankt.
Das ist ja auch so unglaublich wichtig, was du da machst. Und gerade jetzt, deswegen wollte ich auch nochmal zum Club der starken Mütter kommen. Ich bin ja jetzt schon so überzeugt, dass ich gleich mich mit anmelde. Und da muss ich mich beeilen, oder? Erzähl mal, wie läuft denn das bei dir in dem Club der starken Mütter?
Den gibt es jetzt seit 2018 und wir haben den jetzt im letzten Jahr, toller Moment, der sich aus der Corona-Zeit gezeigt hat. Wir haben ganz viel Zeit und Fokus investiert, um den komplett neu zu konzipieren, und es gibt ab sofort einen in sich geschlossenen Resilienzkurs speziell für Mütter und ihre Familien und ihre Kinder, wo wir durch all die 8 Schlüssel wirklich fundiert einmal durchgehen und schauen, was diese Haltung eigentlich in unserem eigenen Leben als Mama bedeuten kann, weil es ja super individuell ist. Und das machen wir aber alle gemeinsam. Also der Club der starken Mütter ist quasi ein digitaler Raum, wo wir uns mittlerweile echt weltweit, also wir haben Mütter aus der ganzen Welt mit da drin, verbinden können und austauschen können.
Das ist aber auf Deutsch, ne?
Ja, das ist auf Deutsch, genau. Mhm. Und dort verbinden wir uns einfach auf Augenhöhe und schenken uns die Wertschätzung und die Anerkennung, das offene Ohr, was uns manchmal irgendwie in diesem schnelllebigen Alltag so fehlt. Und wir trauen und erlauben uns eben dann auch, durch diese 8 Schlüssel zu gehen, was manchmal eben auch total aufwühlend sein kann, ne? Wenn man sich das erste Mal die Frage stellt, was ist es denn eigentlich, was mich so stresst, ganz konkret? Ne, dann kostet es erstmal so ein bisschen Überwindung und wir halten diesen Raum und gehen da einmal gemeinsam durch. Und natürlich kannst du das auch für dich machen, das ist ja alles, entscheidest du selber, ne? Aber es ist alles darauf ausgelegt, dass du nicht alleine bist und dir die Verbindung holen kannst, die du brauchst. Und wir haben mittlerweile auch schon ein paar Experten mit dabei, weil ich auch immer wieder gemerkt habe, dass wenn wir uns mit einem resilienten Leben beschäftigen, dass da ganz, ganz viele Themenbereiche mit reinspielen, ne? Wie beispielsweise die Partnerschaft oder die gewaltfreie Kommunikation, auch wie kommuniziere ich denn eigentlich mit meinem Kind friedlich, wenn ich selber das gar nicht gelernt habe. Und da haben wir mittlerweile auch ein paar Experten mit dabei, die dann zu den wichtigsten Fragen einmal Stellung beziehen und dich als Mama quasi unterstützen, wenn du für dich einfach deine Unterstützung brauchst. Unser Konzept ist Unterstützung, Selbstliebe und Verbindung. Und das machen wir auf allen Ebenen.
Genau. Sehr schön. Und wie könnte man da mitmachen?
Wir haben jetzt, ich glaube, wenn der Podcast jetzt rauskommt, haben wir noch 2 Tage lang geöffnet. Und also jetzt erstmal ganz, ganz schnell. Genau. Ich kann leider jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht verlässlich sagen, wann wir das nächste Mal aufmachen. Wir durchlaufen den Resilienzkurs einmal in einer geschlossenen Gruppe mindestens 6 Monate lang. Also es wird, nachdem wir dann jetzt in 2 Tagen schließen, wird es dann mindestens 6 Monate dauern. Aber man kann sich jederzeit auf der Warteliste eintragen. Man kann mir jederzeit schreiben, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man möchte unbedingt da jetzt noch mit dabei sein. Ne? Also ich bin natürlich auch immer bereit zu helfen und Lösungen zu finden.
Genau. Sag nochmal die Deadline, genau das Datum, bis wann man sich anmelden kann.
Der 27. November.
2020.
Richtig. Genau.
Also bis zu dem Tag kann man die Anmeldung noch einreichen. Und wie meldet sich man sich an oder wie kommt man auf die Warteliste?
Also du kannst dich, wenn die Türen gerade geöffnet sind, kannst du einfach, da haben wir dann eine Internetseite und da kannst du einfach buchen. Also quasi sofern halt Plätze verfügbar sind, kannst du dir einen kaufen. Und wenn wir die Anmeldung geschlossen haben, dann kannst du dich auf die Warteliste eintragen. Da wird es dann auch eine entsprechende Internetseite geben. Oder du meldest dich einfach per E-Mail-Adresse an mich und dann finden wir immer zusammen.
Also ansonsten hast du ja auch privat Einzelcoachings, ne?
Richtig, genau. Mhm. Da bin ich auch immer gerne für alle da.
Auch für alle, die vielleicht nochmal so ganz eigene persönliche Fragen mit reinbringen, die sie gar nicht in der Gruppe besprechen wollen oder
so. Auf jeden Fall. Mhm. Da habe ich auch einmal eine Akutsprechstunde. Ne? Also wenn man jetzt auch sich nicht länger committen möchte und irgendwie das Gefühl, es gibt so eine bestimmte Sache, wo der Schuh drückt, da biete ich eine Akutsprechstunde an und ansonsten biete ich auch 3- und 6-monatige Begleitungen an, wo wir richtig tief gehen. Mm-hmm. Und das ist sehr, sehr kraftvoll.
Das glaube ich. Allein jetzt fühle ich mich schon wie so nach so einem Coaching. Ich habe so viel mitgenommen.
Wie schön.
Und wir haben jetzt so lange gesprochen. Ich hatte eigentlich vorher gesagt, wir machen nur eine halbe Stunde, aber ich finde es gerade so spannend und so brandaktuell. Deswegen danke ich dir so herzlich für all diese spannenden Informationen, die du mit uns geteilt hast und diese Hintergründe. Und wenn man dazu noch mehr erfahren möchte, findet man dich auf...
Da findet man mich einmal auf starkemütter.com. Das ist die dazugehörige Plattform, wo man auch den Podcast findet, den Starke Mütter Podcast. Und natürlich auch auf meiner Website leandravogt.com. Genau. Und auf Instagram, Leandra Vogt.
Super. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß und Erfolg mit dem Club der starken Mütter. Und überhaupt, komm gut jetzt durch diese Pandemiezeit, durch diesen Lockdown.
Ja, ich danke dir. Vielen, vielen Dank für die Zeit und den Raum für dieses Thema hier. Ich weiß es sehr zu schätzen. Danke für die Einladung. Und genau, ich freue mich, wenn ich dich dann auch bald bei uns im Podcast begrüßen darf.
Da freue ich mich auch schon. Ja. Also, bis bald.
Ciao.
Das war eine neue Folge von 9 glückliche Monate, dein Schwangerschaftspodcast von Kilea. Danke fürs Zuhören. Damit du keine Folge verpasst, kannst du uns gerne abonnieren. Uns findest du überall dort, wo es Podcasts gibt. Natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung oder eine Empfehlung von dir. Und jeden zweiten Mittwoch gibt es eine neue Folge mit vielen spannenden Themen rund um die Schwangerschaft und Geburt mit ausgewählten Experten. Weitere Tipps, tolle Workouts für die Schwangerschaft und einen digitalen Geburtsvorbereitungskurs findest du in der Kilea-App. Lade sie dir einfach kostenlos im App Store oder Play Store runter. Weitere Infos unter www.kilea.de. Wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst.